Hallo und willkommen zum Funke-Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Ja, freut mich mega, hier zu sein. Ich war letztes Jahr schon bei der Schweizer Herbstschule und es ist auch dieses Jahr wieder ein Highlight. Und in diesem Workshop wollen wir heute den historischen Materialismus diskutieren, das heißt die marxistische Sicht auf die Geschichte. Und ich glaube, dafür ist eine sehr berechtigte Frage, die wir uns am Anfang stellen müssen, so warum sollte man sich überhaupt für Geschichte interessieren? Weil wenn man sich so die gängige bürgerliche Geschichtsschreibung anschaut oder populärwissenschaftliche Geschichtsbücher durchliest, dann scheint das in Wahrheit wie ein ziemlich sinnloses Unterfangen, oder? Wenn wir solche Geschichtsbücher lesen, dann wird uns die Gesellschaft präsentiert als etwas unendlich Kompliziertes, ein unverständliches Wirrwarr von Fakten und Faktoren, die halt so aneinandergereiht werden und scheinbar viel zu komplex sind, um wirklich einen Sinn darin zu erkennen, geschweige denn, um etwas daraus zu lernen. Also eine sehr weit verbreitete Ansicht ist zum Beispiel, dass halt die Geschichte sich sowieso immer nur wiederholt mit kleinen Abwandlungen oder dass alles immer irgendwie dasselbe ist und dass die Menschen sowieso immer alles nur kaputt gemacht haben und kaputt machen. Oder wie es dieses geflügelte Wort vom amerikanischen Industrialist Henry Ford sagt, History is just a damned thing after another. Also zufällige Faktoren werden mal für einzelne Erklärungen herangezogen, ohne ein gesamtheitliches Bild darauf zu haben. Und ich würde sagen, die wahrscheinlich vorherrschende philosophische Haltung zur Geschichte ist so ein Dualismus. So, die Natur unterliegt Gesetzen, die man verstehen kann, die man studieren kann. Aber sobald das menschliche Bewusstsein und die menschlichen Handlungen ins Spiel kommen, gibt es plötzlich so eine arrogante Haltung, wo so getan wird, als wären Menschen und ihr Bewusstsein jeglicher Gesetzmäßigkeit enthoben, zu mystisch und undurchsichtig und irgendwann halt zu göttlich, um uns selbst zu verstehen und unsere eigenen Gesetze. Und ich finde, ein sehr gutes Beispiel für diese Sackgasse der bürgerlichen Geschichtsschreibung ist der momentan extrem populäre Historiker Harari. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der hat so Bücher geschrieben, die wirklich, ich sehe regelmäßig in der Öffentlichkeit, in so Öffis, Leute, die seine Bücher lesen, hat eine lange Fanliste von berühmten Persönlichkeiten, die ihn feiern. Und der argumentiert de facto, dass mit einer einzelnen Genmutation der Mensch zum bewusst denkenden Wesen geworden ist und seitdem kann der Mensch de facto frei von allen materiellen Bedingungen, gottähnlich Erzählungen, kollektive Mythen schaffen, die dann unsere Gesellschaft bestimmen. Also zum Beispiel argumentiert er, dass Geld einfach ein kollektiver Mythos ist und er vergleicht dann so Banker mit Schamanen, die Rituale durchführen und die ganze Gesellschaft geht quasi dieser Erzählung auf den Leim und folgt ihr. Aber die ganz offensichtliche Frage, wenn man sowas präsentiert bekommt, ist dann natürlich, woher kommen denn diese Mythen? Wie entstehen sie? Warum hat sich erst im Kapitalismus der Mythos der Autoproduktion entwickelt und nicht schon in der Steinzeit? Warum erzählt man sich nicht einfach die perfekte Gesellschaft? Warum entwerfen wir Mythen, in denen es Unterdrückung und Ausbeutung gibt? Und nach dieser Theorie müsste man ja eigentlich nur diese kollektiven Mythen und Erzählungen ändern. Aber jeder Mensch weiß aus eigener Erfahrung, dass man eben nicht einfach das Geld oder die Unterdrückung wegerzählen kann. Also wenn ich mich entschließe, nicht mehr ans Geld zu glauben, dann werde ich halt einfach kein Essen am Tisch haben und kein Dach über dem Kopf haben. Und dieser hinter diesen angeblich reinen Erzählungen und Mythen, die unser tägliches Leben angeblich eben so prägen, stehen halt eben reale gesellschaftliche Machtverhältnisse. Wer kontrolliert denn die Produktionsmittel? Die Banken, die Fabriken. So, man kann die Kapitalisten nicht wegerzählen, sondern man muss sie real in der Gesellschaft bekämpfen. Aber das ist natürlich überhaupt nicht vorgesehen in dieser idealistischen Geschichtsvorstellung. Und darum kommt man mit solchen Ansätzen auch nicht weiter, sondern muss sich sehr bald machtlos fühlen und merken, dass man irgendwie nichts verstanden hat und vor allem auch nichts verändern kann, oder? Man fühlt sich machtlos angesichts dieser Komplexität der Gesellschaft und dieser Erzählung, die sich einfach nicht ändern wollen. Und so ist Harari selbst auch der Meinung, dass man Geschichte eigentlich gar nicht erklären kann, sondern nur erzählen kann. Und sein großer Tipp an die Menschen, wenn sie fragen, was soll ich tun, ist, und ich zitiere, tut nichts, absolut gar nichts. Er ist selbst bekennender Buddhist. Und das ist aber genau das, was die Herrschenden wollen, oder? So, dass wir nichts tun, dass wir denken, man kann die Geschichte nicht beeinflussen und ist völlig machtlos. Also es ist eine mächtige ideologische Stütze für das kapitalistische Ausbeutungs- und Unterdrückungsregime. Und so ist es überhaupt gar kein Zufall, dass diese ganze bürgerliche Geschichtsschreibung heute in Wahrheit genau in diese Richtung läuft. Im Gegensatz dazu sagt der Marxismus, dass man die Geschichte eben sehr wohl verstehen kann, dass sie Gesetzen folgt, genauso wie die Natur. Und zwar, weil die Menschen selbst Teil der Natur sind, beziehungsweise aus ihr hervorgegangen sind, oder? Wir können die Gesetze unserer Gesellschaft studieren. Und je besser man die Gesetze der Gesellschaft versteht, je besser kann man auch die Gesellschaft bewusst verändern. Und deshalb ist die marxistische Geschichtsauffassung auch nicht einfach nur ein schönes Unterfangen, um etwas zu lernen, um sich zu überlegen, oh, wie haben die Leute damals wohl so gelebt oder so, sondern wirklich eine revolutionäre Weltanschauung. Sie ist quasi eine Anleitung zur Veränderung der Gesellschaft. Und wie ist diese marxistische Sicht auf die Geschichte entstanden? Marx war irgendwie auf jeden Fall ein Genie, aber er hat seine Ideen nicht im luftleeren Raum und ohne die Vorarbeit vieler anderer Menschen einfach so sich aus dem Arsch gezogen, so entwickelt, sondern es gab irgendwie eine Zeit, als die bürgerliche Klasse auch noch revolutionär war, als der Kapitalismus im Aufstieg war und noch nicht gegen den Feudalismus gewonnen hatte. Und damals waren auch die bürgerlichen Philosophen und Wissenschaftler tatsächlich daran interessiert, die Welt einschließlich der Geschichte und der Gesellschaft zu verstehen. Sie haben begonnen, das wirklich zu untersuchen. Davor war die Geschichtsschreibung im Grunde einfach die Erzählungen von großen Männern und von Königen und von Kaisern und irgendwelchen Annalen, die auf Höfen niedergeschrieben worden sind. Aber mit der Französischen Revolution insbesondere in den 1790er Jahren, als die Bürgerlichen an der Spitze der Massen standen, um den alten Feudalismus und die Kirche und die Aristokratie abschütteln wollten, waren sie sehr interessiert daran, ihre eigene Rolle in dieser Geschichte zu verstehen und aber auch die Rolle der Massen im Großen und Ganzen der Geschichte zu verstehen. Und diese bürgerlichen Historiker, Vertreter des damals revolutionären Kleinbürgertums, haben auch verstanden, dass es Revolutionen sind, die neue Verhältnisse schaffen und Fortschritt bringen. Zum Beispiel Guizot, er war Historiker, aber er war vor allem auch ein Politiker in Frankreich nach der Französischen Revolution unter König Philipp bis 1847. Und der hat 1820 zum Beispiel, also ein paar 30 Jahre so nach der Französischen Revolution, hat er geschrieben Folgendes. Für mehr als 13 Jahrhunderte lebten in Frankreich zwei Völker, die Eroberer und die Besiegten. Für mehr als 13 Jahrhunderte kämpfte das besiegte Volk, um das Joch der Eroberung abzuschütteln. Unsere Geschichte ist eine des Kampfes. In unserer Zeit hat sich eine entscheidende Schlacht zugetragen und diese Schlacht nennt sich Revolution. So, das war die bürgerliche Geschichtsschreibung damals noch. Das ist übrigens eine eigene Übersetzung, also sucht nicht nach wörtlichen Zitaten. Und einige von diesen Historikern hatten auch schon die Erkenntnis, dass es in diesen Revolutionen irgendwie nicht um irgendwelche hohen geistigen Ideale oder Ideen geht, sondern dass eigentlich dahinter knallharte Klasseninteressen stehen. Also, dass Revolutionen, egal welche ideologische Rechtfertigung sie sich geben, im Grunde Klassenkampf sind. Bloß, wo sie sich noch nicht klar waren, war, woher diese Klassen eigentlich kommen, wie sie entstanden sind und was eine Klasse eigentlich so genau ausmacht. Aber bevor sie diesen Gedanken weiter verfolgen und weiterentwickeln konnten, brachen die bürgerlichen Historiker diesen Weg ab. Und der Grund dafür ist präzise der Klassenkampf selbst. Weil nur 60 Jahre nach der Französischen Revolution gab es eine weitere Revolution in Frankreich und in ganz Europa. Das war die 1848er Revolution. Und dort waren nicht mehr die Bürgerlichen die revolutionärsten und vorwärtstreibendsten Leute, sondern wirklich das heranwachsende Proletariat. So die 1848er Revolution in Frankreich war die erste Revolution, wo die Arbeiterklasse als eigene Kraft unabhängig zum ersten Mal stark aufgetreten ist. Es war auch damals eine Februarrevolution und dann ein Juni-Aufstand insbesondere. Und diese Proletarier, die da plötzlich auf der Bühne der Geschichte standen, waren nicht nur gegen die Könige und für die Demokratie, sondern sie kämpften plötzlich für ihre eigenen sozialen Interessen und direkt gegen die Bürgerlichen und Kapitalisten. Und das hat den Bürgerlichen extrem Angst gemacht. Und es war genau in diesem selben Jahr, muss man sich bewusst machen, wie schnell das alles gegangen ist. In diesem Jahr 1848, das war das Jahr, in dem Karl Marx und Friedrich Engels das Kommunistische Manifest veröffentlicht haben, in dem die Diktatur des Proletariats und die sozialistische Revolution proklamiert worden sind. Währenddessen hat der gleiche Guizot, den ich vorher zitiert habe, der die große französische Revolution von 1789 hochgefeiert hat, hat ein Jahr nach dieser 48er Revolution und ein Jahr nachdem das Manifest veröffentlicht worden war, Folgendes geschrieben. Nun hat ein dritter Kämpfer den Schauplatz betreten. Gegen die Mittelklassen stehen die Arbeiterklassen, gegen die Bourgeoisie das Volk. Und dann findet er plötzlich Revolutionen überhaupt nicht mehr so anziehend und er schreibt recht verzweifelt, innerer Friede, Friede zwischen den verschiedenen Klassen der Bürger, sozialer Friede, das ist Frankreichs höchstes Bedürfnis, sein Rettungsschrei. Ja, also wir sehen, wie innerhalb von einer einzelnen Generation, wie die Bürgerlichen von einer revolutionären zu einer konterrevolutionären, versöhnlerischen Kraft geworden sind. Und die Aufgabe, die Geschichte wirklich wissenschaftlich zu verstehen und alle revolutionären Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, konnte nicht mehr von einem bürgerlichen Theoretiker kommen, sondern nur noch von jemandem, der sich völlig dieser neuen revolutionären Arbeiterklasse verschrieben hat. Und das waren genau Karl Marx und Friedrich Engels. Sie haben diesen roten Faden aufgegriffen und wirklich auf geniale Weise die Theorie des Klassenkampfs und wie die wirklich wissenschaftliche Sichtweise auf die Geschichte aussieht, entwickelt. Und wie sind Sie das angegangen? Also Marx hat ganz grundlegend begonnen, sich zu fragen, wie Menschen ihre Geschichte gemacht haben. Er hat gesagt, so das, was Menschen brauchen, um zu überleben und überhaupt Energie und die Voraussetzung haben, irgendwelche Ideen zu entwickeln, ist, dass sie erstmal essen müssen, trinken müssen, irgendwas zum Wohnen brauchen, Kleidung brauchen und so weiter. Das heißt, um diese grundlegenden materiellen Bedürfnisse zu befriedigen, müssen Menschen arbeiten. Sprich, die Grundlage für alle gesellschaftliche Entwicklung ist, dass wir produzieren und arbeiten und mit dieser Tätigkeit entwickeln wir neue Werkzeuge und neue Gegenstände, die uns neue Möglichkeiten bringen und uns auch neue Vorstellungen und Ideen bringen, was noch mehr möglich ist. Noch mehr Bedürfnisse entstehen daraus, dass man die alten Bedürfnisse befriedigt hat. Und in den Worten von Marx, ich zitiere, die erste Voraussetzung aller menschlichen Existenz, also auch aller Geschichte, muss man konstatieren, nämlich die Voraussetzung, dass die Menschen imstande sein müssen zu leben, um Geschichte machen zu können. Zum Leben aber gehört vor allem Essen und Trinken, Wohnung, Kleidung und noch einiges andere. Die erste geschichtliche Tat ist also die Erzeugung der Mittel zur Befriedigung dieser Bedürfnisse, die Produktion des materiellen Lebens selbst. Das ist irgendwie die wesentliche revolutionäre Grundansicht, irgendwie, die Marx hier darlegt. Und er sagt, die Arbeit, die jeder Mensch verrichten muss, dient als Bindeglied zwischen Mensch und Natur und unserer Umwelt. So, wir verwenden die Rohstoffe, wir bauen Werkzeuge und damit können wir dann zurück auf die Natur wirken. Und indem wir die Natur bearbeiten, bearbeiten wir uns in Wahrheit damit auch selbst, unser eigenes Leben, unsere eigene Gesellschaft. Ich meine, ein ganz einfaches Beispiel, so wenn wir die Natur erforschen und Medizin entwickeln, mit der wir unsere Lebenszeit verlängern können und unsere Lebensqualität verbessern können, dann haben wir uns durch unsere Arbeit selbst verändert. Und Marx hat im Kapital geschrieben, die Arbeit ist daher von allen Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingungen des Menschen. Ewige Naturnotwendigkeit, um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, also das menschliche Leben, zu vermitteln. Und das ist ein komplett revolutionärer Gedanke, weil hier haben wir eine materialistische Erklärung dafür, wie sich Gesellschaften entwickeln. Nicht die Ideen der Menschen, sondern die Materie ist das Primäre. Nicht die Philosophie oder die Religion entstehen zuerst, sondern die ökonomischen Lebensbedingungen der Menschen gehen ihnen voran. Und wie weit unsere Ökonomie und unsere Produktivkräfte, unsere Produktion entwickelt sind, das gibt den Rahmen vor, was wir uns überhaupt denken und vorstellen können. Also zum Beispiel könnte man heute sich denken, dass die Menschen in so frühen Gesellschaften ganz schön blöd waren, weil sie nicht einfach schon früher so etwas wie das Rad erfunden haben, um Dinge zu transportieren. Aber ein Rad und ein Wagen machen erst dann Sinn, wenn man auch befahrbare Straßen hat und wenn man schon so viel produzieren kann, dass man überhaupt den Bedarf hat, große Mengen von Gegenständen von A nach B zu transportieren, oder? Das heißt, man sieht, wie die ökonomische Grundlage die Voraussetzung ist, auf der sich Ideen entwickeln, wirkmächtig werden und die Inspiration für den nächsten Schritt der Entwicklung legen können. Genau, aber mit der Feststellung, dass wir alle arbeiten und produzieren müssen, um zu leben, ist es jetzt noch nicht getan. Die Frage ist ja, wie wir arbeiten, wie wir kooperieren und produzieren und in welchen Verhältnissen wir dabei zueinander stehen. Weil um zu überleben, ist der Mensch auf Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen Menschen angewiesen. Also man muss sich nur vor Augen führen, was wir alles so haben im alltäglichen Leben und dann mal vorstellen, wenn sich das jeder einzelne Mensch selber so herstellen müsste. So jeder von uns müsste sein eigenes Essen anbauen, sein eigenes Haus bauen, selbst Energie erzeugen, dann vielleicht auch noch Plastikproduktion machen, Elektrogeräte herstellen. Also das ist, allein wenn man so das aufzählt, oder, wird völlig klar, dass wovon wir tagtäglich leben, aufzeigt, dass wir Menschen völlig voneinander abhängig sind und gesellschaftliche Wesen sind, zusammenarbeiten müssen. Und das heißt, indem die Menschen gesellschaftlich arbeiten, gehen sie Beziehungen miteinander ein, ökonomische Beziehungen. Sie leben in Produktionsverhältnissen. Und diese Beziehungen unter den Menschen wirken auf uns wie objektive Gesetze, fast wie eine Naturgewalt. Also nicht die Mythen, sondern die Art, wie wir produzieren, das wirkt irgendwie auf uns und unser Leben. Und ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, dass wenn Marxisten sagen, dass sie Materialisten sind, dann meinen sie mit Materie nicht einfach nur so Gegenstände und Objekte, einzelne abgeschlossene Dinge, die man angreifen kann. Materie ist in letzter Instanz eine Beziehung zwischen real existierenden Dingen, oder? Zum Beispiel ist die Schwerkraft eine sehr reale Naturgewalt, die auf uns wirkt, aber man kann nicht die Schwerkraft an sich angreifen, sondern es ist eine Beziehung zwischen Dingen, die hier wirkt, right? Und genauso ist es auch mit der Gesellschaft. Also wir sind quasi Moleküle, Teile, die im Verhältnis zueinander ein Ganzes ergeben und dieses Ganze entwickelt eine eigene Gesetzmäßigkeit in der Gesellschaft. Und die Art und Weise, wie diese Gesetze ausgestaltet sind, hängt eben wiederum davon ab, wie weit unsere Produktion entwickelt ist. Heute wird uns weisgemacht, dass die Beziehungen, die wir als Menschen zueinander haben, immer schon mehr oder weniger so bestanden haben. Also, dass es einfach der menschlichen Natur entspricht, dass wir uns gegenseitig unterdrücken, dass es eine Minderheit von Menschen gibt, die allen Reichtum besitzt und eine Mehrheit, die fast gar nichts hat. Aber tatsächlich ist dieser Zustand im großen Blick auf die Geschichte etwas sehr, sehr Neues, das erst auf einem gewissen Level von Produktivkräften, von Produktivität entstanden ist. Und zwar mit der Möglichkeit von Entstehung von Privateigentum und Klassen kam erst diese Unterdrückung. Die meiste Zeit unserer Existenz als Spezies haben wir keine Klassen und kein Privateigentum gekannt. So, der Homo sapiens ist ungefähr vor 300.000 Jahren als Spezies entstanden und die allermeiste Zeit seiner Existenz hat er nicht in sesshaften Klassengesellschaften gelebt, sondern vor allem in so Jäger- und Sammlerverbänden, die herumgezogen sind, nomadisch gelebt haben. Und in dieser Lebensweise haben die Menschen de facto von Hand in den Mund gelebt. Also sie waren auf Zusammenarbeit und die Mithilfe jedes einzelnen Mitglieds fürs Überleben angewiesen. Und ich meine, wir sollten diese Gesellschaft nicht romantisieren, so alle haben gemeinsam mitgeholfen. Ich meine, es war ein hartes Leben, eine Mangelgesellschaft. Es war gerade aufgrund dieses niedrigen Produktionsniveaus, dass es damals weder Privateigentum noch Klassen geben konnte, noch Staaten oder systematische Unterdrückung. Aber diese frühe Geschichte unserer Menschheit beweist, dass die Menschen eben nicht von Natur aus unterdrückerisch sind, sondern erst die Umstände sie dazu machen. So, es gibt Knochen und Grabfunde aus dieser Zeit, die bestätigen, dass diese Menschen sehr egalitär und gleich gelebt haben. Und Engels nennt diese frühen Gesellschaften ohne Privateigentum, also nicht nur Jägersammler, sondern auch danach gab es so Gesellschaften, die noch kein Privateigentum hatten, er nennt das Urkommunismus. Und in diesen Gesellschaften waren die Moralvorstellungen völlig anders. Also es war keine Regellosigkeit oder Anarchie, wie man vielleicht glauben würde. Es waren Gesellschaften mit komplexen sozialen Vorstellungen und auch so etwas wie Hierarchien. Aber diese Vorstellungen waren völlig anders als die heutigen. Also sie basierten auf Gleichheit und dem Teilen. Zum Beispiel der Anthropologe Richard Leakey hat die bis vor wenigen Jahren noch relativ unberührt lebende Nomadenvolk der Gung, ich kann es leider nicht gut aussprechen, untersucht und er beschreibt Folgendes. Die Gung haben keine Häuptlinge und keine Anführer. Niemand erteilt oder befolgt Befehle. Mit anderen Teilen ist im Verhalten und in den Wertvorstellungen der Gung Wildbeuter tief verwurzelt. Gerade so wie Gewinn- und Zweckmäßigkeitsdenken im Mittelpunkt der kapitalistischen Moral stehen, so steht das Teilen mit anderen im Mittelpunkt dieser Wildbeutergesellschaften. Und das ist ein komplett vernichtendes Argument gegen diesen weit verbreiteten tatsächlichen Mythos, dass die menschliche Natur den Kommunismus unmöglich machen würde, weil wir halt alle natürlich egoistisch sind und nur auf uns selbst schauen. So, wenn wir die Gesellschaft anschauen, hat sich die menschliche Natur, die Moralvorstellung und Religion immer mit der Gesellschaft gewandelt. Aber in der Geschichte ist eine entscheidende Veränderung eingetreten, als die Menschen sesshaft geworden sind und begonnen haben, die Landwirtschaft und die Tierzucht zu beginnen. Diese wiederum materiellen Gründe, warum das passiert ist, das würde jetzt hier zu weit gehen, aber der Punkt ist, dass die Entwicklung von Landwirtschaft und Tierzucht das Leben der Menschen komplett umgekrempelt hat. Der marxistische Historiker Gordon Child hatte für diese Epoche den Begriff neolithische Revolution geprägt. Weil mit diesen neuen Technologien war es eben den Menschen möglich, mehr herzustellen, als sie zum unbedingten Überleben brauchen. Also sie konnten ein Mehrprodukt produzieren. Das heißt, es war auch möglich, dass nicht mehr alle Mitglieder einer Gesellschaft arbeiten mussten, um genug für alle herzustellen. Also eine gewisse Schicht konnte von der körperlichen Arbeit sozusagen befreit werden und sich dem Studium der Natur und der Religion und der Philosophie widmen. Das war alles damals noch eigentlich eins. Und in fast allen Frühgesellschaften sehen wir daher, wie sich als erstes so etwas wie eine Priesterkaste entwickelt. Aber ich werde nicht hier so tief darauf eingehen. Ich glaube, das Zentrale, was man hier hervorheben muss, was relevant ist, sobald die menschlichen Gesellschaften in der Lage waren, mehr zu produzieren, als sie unbedingt zum Überleben brauchten, war die Grundlage dafür gelegt, dass so etwas wie Besitz und Reichtum entsteht und die Möglichkeit, eben mit der höheren Produktivität auch andere für sich arbeiten zu lassen, weil die jetzt genug herstellen konnten, um einen Herrn oder einen Besitzer mitzuernähren. Und so wurde es zum Beispiel vorteilhaft, Kriegsgefangene nicht mehr irgendwie in die Gesellschaft direkt zu integrieren, integrieren oder umzubringen, sondern sie als Sklaven zu halten, um sie auszubeuten. Also kurz gesagt, es entstand die Grundlage für die Entstehung von Klassen. Also von Klassen, die Grund und Boden oder sogar eben die Werkzeuge besitzen und Klassen, die dieses Eigentum nicht haben und ausgebeutet werden. Und das bedeutet, dass es nicht schon immer Klassengesellschaft und Unterdrückung gegeben hat. Und es bedeutet auch, dass es möglich ist, diese Unterdrückung zu überwinden und wieder abzuschaffen. Und es gibt dieses berühmte Zitat, alle Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen von Marx. Und tatsächlich gibt es dann eine Fußnote von Engels. Und er sagt, sie meinen damit alle geschriebene Geschichte, weil erst nachdem sie das Manifest das erste Mal veröffentlicht haben, wurde überhaupt bekannt, wie diese frühen Gesellschaften ausgesehen haben. Engels hat dann später darüber Bücher geschrieben. Aber ich würde sagen, mit der Entstehung von Klassen und Klassengesellschaften prägen genau diese materiellen, ökonomischen Interessen dieser Klassen wesentlich den Entwicklungsgang der Geschichte. Genau, also Marxisten sagen, das entscheidende Kriterium in der Betrachtung der Geschichte ist also die Entwicklung der Produktivkräfte. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das nicht zu mechanisch betrachten. Also es ist jetzt nicht so, als würde jede kleinste technische Entwicklung oder Erfindung und jede ökonomische Tatsache sofort eine direkte Widerspiegelung in den Ideen finden und sofort irgendwie zu einer Umkrempelung der Gesellschaft führen. Vielmehr ist es so, es kristallisieren und verfestigen sich die Produktionsbedingungen zu Formationen. Es entstehen Staaten, die ihre eigene Logik entwickeln und ihre eigene innere Gesetzmäßigkeit haben. Es entstehen Gesetze, es entstehen Bräuche. Und diese Dinge, die entstehen, die erstarren, verfestigen bis zu einem gewissen Grad, oder? Aber unter der Oberfläche geht die Entwicklung und die Veränderung natürlich immer weiter. Also nur weil es einen gewissen Staat gibt, heißt nicht, dass dieser Staat alles erstarren lässt in der Gesellschaft. Die Veränderung geht stetig weiter. Und so werden die Bedingungen, diese Formationen, die sich herausbilden, diese Produktionsweisen mit allen Institutionen, die zuerst geschaffen werden, weil sie nützlich sind für die Weiterentwicklung, mit der Zeit, mit der Veränderung, werden sie immer mehr zu einem engenden Korsett, das beginnt zu stören, zu hemmen und zu Ineffizienz und Stagnation in Gesellschaften führt. Das heißt, für sehr lange Epochen können Veränderungen in der Produktion und in den Beziehungen langsam und unbemerkt vor sich gehen. Die reale Welt ist eben etwas extrem Widersprüchliches, wo verschiedene Veränderungen nicht so perfekt aufeinander abgestimmt passieren, sondern ungleichzeitig und dazu zu Verquirlungen und zu ungleicher und sprunghafter Entwicklung führen. Aber bei einem gewissen Punkt sind die Veränderungen so groß und so himmelschreiend, dass es zu einem Bruch kommt. Also die alten gesellschaftlichen Bedingungen und Klassenverhältnisse, kurz die Produktionsverhältnisse, werden zu einem Hemmschuh und die Gesellschaft tritt dann in solchen Epochen in eine tiefe Krise ein. Und diese tiefen organischen Krisen eines Systems sind genau die Bedingungen, in denen Revolutionen heranreifen. Und ich glaube, der heutige Kapitalismus zeigt das extremst deutlich, oder? Weltweit haben wir Technologie und Wissenschaft und Produktionsmöglichkeiten in historisch ungesehene Höhen getrieben. So, wir haben alle Kapazitäten, um den Welthunger morgen zu beseitigen und zu beenden. Wir haben die Technologie, um so viele Krankheiten zu bekämpfen oder sogar auszurotten und zu heilen. Aber das wird alles nicht getan, und zwar nur, weil wir sozusagen in veralteten, überkommenden, einengenden Produktionsverhältnissen leben, in denen alle Ressourcen und Produktionsmittel Privateigentum sind und in den Händen von den Kapitalisten liegen, die einzig und allein nur für den Profit herstellen lassen. So, wenn es keine Käufer gibt, die zahlen können, dann wird es nicht verkauft. Dann schmeißen wir irgendwie zusätzliche Lebensmittel einfach weg und lassen Leute verhungern, obwohl wir schon real hergestellt haben, was eigentlich gebraucht wird. Das ist, würde ich sagen, der tiefste, größte Widerspruch im Kapitalismus, so die gesellschaftlichste, die arbeitsteiligste und kooperativste Produktion, die wir jemals in der Geschichte erlebt haben. Über den ganzen Globus sind Menschen vernetzt und voneinander abhängig. Aber der kleinste Kreis an Menschen, der über diese Produktion bestimmen und sie kontrollieren kann, das ist ein völliger Widersinn. Und deshalb ist auch heute wieder eine Epoche, die voll nach Revolution schreit und diese Situation wirklich überreif ist. So, wir müssen diese Kapitalisten enteignen und die Kontrolle über die Produktion selbst übernehmen. Und das ist die Richtung, in die ganze Geschichte derzeit drängt. Ja, jetzt könnte man sagen, wenn die Welt sowieso auf Revolution zusteuert, wenn Revolutionen in der Geschichte die ganze Zeit passieren, aufgrund der materiellen Bedingungen, macht es dann überhaupt noch einen Unterschied, was einzelne Menschen so tun? Spielen einzelne Individuen überhaupt eine Rolle? Und diejenigen, die behaupten, und es gab immer wieder so Kritiker, der Marxismus würde die Rolle von Persönlichkeiten und einzelnen Menschen leugnen und so ökonomischen Reduktionismus betreiben, diese Leute liegen einfach falsch. Weil die Geschichte wird eben nicht von abstrakten ökonomischen Prozessen gemacht, sondern es sind ja letztendlich die Menschen selbst, die hier handeln und agieren. Und Marx hat in seinem Buch Die heilige Familie das so ausgedrückt. Die Geschichte tut nichts. Sie besitzt keinen ungeheuren Reichtum. Sie kämpft keine Kämpfe. Es ist vielmehr der Mensch, der wirkliche, lebendige Mensch, der das alles tut, besitzt und kämpft. Es ist nicht etwa die Geschichte, die den Menschen zum Mittel braucht, um ihre, als ob sie eine aparte Person wäre, Zwecke durchzuarbeiten, sondern sie ist nichts anderes als die Tätigkeit des seine Zwecke verfolgenden Menschen. Genau, also die Geschichte wird von Menschen gemacht, die einen Bewusstsein und einen Willen haben. Allerdings leben wir alle nicht im luftleeren Raum, so losgelöst von allen Bedingungen, sondern wir werden von unseren Umständen geschaffen, in denen wir leben. Also ob wir arm oder reich aufwachsen, ob wir Bildung genießen können oder Unterdrückung erfahren, das alles formt unsere Persönlichkeit, unsere Wünsche und Bedürfnisse und letztendlich auch, warum wir was tun, oder? Und tun wollen. Und wir leben alle in derselben Welt, sehen dieselben Dinge, die vor sich gehen. Und ähnliche Bedingungen, wie wir wissen, liefern bekanntlichermaßen ähnliche Resultate. Das heißt, die Gesellschaft, in der wir leben, schafft in bestimmten Epochen auch sehr bestimmte Charaktere. Es ist kein Zufall, dass es deshalb bestimmte herausstechende Parallelen von Persönlichkeiten gibt. Es gibt ist schon oft festgestellt worden, wie sehr Marie Antoinette sich eigentlich ähnelt mit der Frau von Nikolaus Karl II., wie hat sie geheißen? Katharina, I'm not sure. Und so weiter. Also, und wir sehen das auch jetzt, oder? Wir sehen auf der einen Seite, wie zum Beispiel mit der Krise der jetzigen Gesellschaft, mit der Krise des Kapitalismus, das Personal der Herrschenden immer armseliger und schlechter wird. Also man muss sich heute einfach nur umschauen, welche Trauergestalten die Kapitalisten als ihre eigenen Vertreter hervorbringen. So, wir haben einen komplett debilen, dementen Präsidenten der größten Supermacht der Erde mit Joe Biden. Wir haben schon gehört, vielleicht haben wir als nächstes Mal wieder einen Trump irgendwie an der Spitze, wo die sogenannten seriösen Bürgerlichen irgendwie den Kopf schütteln. Aber das sind die Vertreter, die sie irgendwie heute haben. Wir haben wirklich korrupte, widerliche Charaktere. Vor kurzem gab es so ein Videoleak vom österreichischen Bundeskanzler, wo er bei so einer Versammlung von so Parteispezies so sagt, so, ja, da gibt's Leute, die sich aufregen, dass es so viel Armut in der Gesellschaft gibt. Keiner kann mir erzählen, dass er sich kein Essen leisten kann. Diese ganzen armen Familien, die sollen sich einen Cheeseburger kaufen, das kostet 1 Euro beim Mäcki, so. Also, er merkt nicht mal die Ironie, so, lasst sie doch Kuchen essen oder Cheeseburger. Also er merkt nicht mal, was er gerade macht. Aber das ist nur logisch, oder? Wenn die herrschende Klasse zur Aufrechterhaltung ihres kaputten Systems immer unkultiviertere Methoden heranziehen muss, um ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten, ja, dann kriegen sie auch unkultivierte Menschen, die genau diese Politik durchführen. Und solche Leute werden dann irgendwie zu diesen Vertretern. Aber natürlich gibt es auch die Kehrseite. Also dieselbe Krise schafft auf Seiten der Arbeiterklasse und der Unterdrückten revolutionäre Persönlichkeiten. Gerade die Persönlichkeiten, die den stärksten Willen haben, die Gesellschaft zu verändern, werden in revolutionären Epochen auch nach vorne geschoben, werden Protagonisten, so wie ein Vakuum, das gefüllt werden muss, so braucht die Situation Revolutionäre, sie schafft Revolutionäre und sie spült die revolutionär gesinntesten Menschen an die Spitze. Und ich denke, ein eindrückliches Beispiel und wirklich schönes Beispiel dafür, es gibt viele schöne Beispiele dafür, aber auch als Thema dieser Herbstschule, glaube ich, ist ein wirklich schönes Beispiel dafür, die Februarrevolution in Russland 1917, von der wir gestern schon gehört haben. Also die Revolution wird oft so als blinde, elementare Kraft beschrieben, so quasi die Kuhherde von so Dummen, die nach vorne drängt und gar nicht weiß, was sie tut und einfach irgendwie Chaos anrichtet. Aber das ist überhaupt nicht so. So die Revolution und jede Revolution bringt Millionen von Menschen erstmals ins bewusste Leben. So, nehmen sie plötzlich die Geschichte in der Hand und beginnen plötzlich über Politik, über die Welt, über die Dinge nachzudenken und wollen plötzlich alles wissen, die Gesellschaft wirklich selbst machen. Das zeichnet revolutionäre Epochen aus. Und wir haben schon gestern gehört, es waren die streikenden, die protestierenden Frauen, die bei der Februarrevolution von Fabrik zu Fabrik gezogen sind und die Männer dazu aufgefordert haben, mitzustreiken. Sie haben sich vor berittene Soldaten gestellt und sie aufgefordert, die Seite zu wechseln. Arbeiter haben Riesenmeetings abgehalten, Streikbeschlüsse gefällt, Komitees gegründet, begonnen sich zu bewaffnen und die Kontrolle über das Leben zu übernehmen. Und die Revolution hat wirklich tausende solche Individuen nach oben gespült, die alle einen unersetzlichen Beitrag zur Revolution geleistet haben. Und es war nicht ohne Grund, dass unter den aktivsten und vorwärtstreibendsten Leuten in dieser Februarrevolution genau die Bolschewiki waren, genau die Arbeiterkader, die sich jahrzehntelang auf eine Revolution vorbereitet hatten. Weil sie hatten die Erfahrung und sie waren irgendwie auch in ihren Arbeitsplätzen dort, wo sie gearbeitet und gelebt haben, bekannt, oder? Die gleichen Kollegen, die noch am Vortag sie für ihre kommunistischen Ideen komisch angeschaut haben oder im schlimmsten Fall sogar verprügelt haben, die wollten jetzt plötzlich unbedingt genau wissen, was diese Kommunisten zu sagen hatten, was ihre Vorschläge sind. Und das sieht man irgendwie auch, also eine Revolution ist kein komplett blinder Prozess. Hier sind agierende Menschen und die besten Leute mit der besten Vorbereitung, die mutigsten mit den besten Ideen. Das sind auf allen Ebenen der Entwicklung, spielen sie eine führende Rolle, eine individuelle Rolle. Und so hat in dieser riesigen Masseninitiative innerhalb nur weniger Tage die Februarrevolution geschafft, das alte Regime zu stürzen. So der Zarismus war besiegt und das reale Kräfteverhältnis war so, dass ganz Petrograd und in Folge ganz Russland völlig in den Händen der Arbeiterklasse und Soldaten gelegen hat. Es gibt hier einen sehr eindrücklichen Telegrammwechsel zwischen so zwei Generälen, einer bei Petrograd und einer draußen und überlegt sich gerade, ob er da reinmarschieren soll. Und dieser Telegrammwechsel macht komplett deutlich, wer nach dem Februarumsturz die reale Macht innehatte. Ich lese ein paar Fragen von diesem Telegramm vor, es sind nicht alle. Frage: Welche Bahnhöfe werden bewacht? Antwort: Alle Bahnhöfe sind in den Händen der Revolutionäre und werden von diesen streng bewacht. Frage: In welchen Stadtteilen wird die Ordnung aufrechterhalten? Antwort: Die ganze Stadt ist in der Gewalt der Revolutionäre, das Telefon arbeitet nicht, eine Verbindung mit den Stadtteilen gibt es nicht. Frage: Arbeiten sämtliche Ministerien? Antwort: Die Minister sind von den Revolutionären verhaftet. Frage: Sind viele Waffen, Artillerie und Kriegsvorräte in die Hände der Rebellen gefallen? Antwort: Alle Artilleriewerke sind in den Händen der Revolutionäre. So, es gibt keine deutlicheren Worte, wer hier die Macht hat. Aber genau in diesem Punkt, nach dem Februar, ist es, glaube ich, wichtig, bei diesem Referat hier einen Einschub zu machen, bevor wir weitergehen können. Im Februar und in den Folgemonaten des Februar sehen wir einen zentralen, wichtigen Unterschied einerseits zwischen dem Charakter einer modernen sozialistischen Revolution, wie es die russische Revolution war, und den Revolutionen der Vergangenheit. Die russische Revolution hat nämlich nicht mit der Februarrevolution, mit diesem Umsturz geendet. Es gab eine zweite Revolution, es gab die Oktoberrevolution und erst die hat tatsächlich der Revolution den Sieg gebracht, oder? Und erst wenn wir uns den Weg zur Oktoberrevolution ansehen, können wir die volle Bedeutung von der Rolle der Ideen und der Individuen in der Geschichte und insbesondere bei der sozialistischen Revolution verstehen. Weil alle früheren Revolutionen haben sich dadurch ausgezeichnet, dass diese neue herrschende Klasse eine alte herrschende Klasse abgelöst hat. Aber dass so etwas wie Klassen und Ausbeutung überhaupt gab, das wurde nie in Frage gestellt in den früheren Revolutionen. In den bürgerlichen Revolutionen, wie in der französischen Revolution, wollte die Bourgeoisie die Massen hinter sich sammeln und für sich mobilisieren, damit ihre eigenen kapitalistischen Interessen gesichert werden und die neue politische Macht stellen können. Sie wollten selbst an die Macht gelangen. Und um das zu erreichen, mussten notwendigerweise die Ideologien und Ideen den wahren Grund ihrer Revolutionen in Wahrheit verschleiern und obskur machen. Also in der englischen Revolution, da waren, ich meine, viele ehrliche Leute, die haben das ehrlich so geglaubt, aber die englische Revolution hat im Namen von Gott und von der richtigen Auslegung der Religion die englische bürgerliche Revolution durchgeführt. In der französischen Revolution waren es diese sehr abstrakten Ideale von Freiheit, Gleichheit und Bürgerlichkeit und denen unter diesen Slogan ist diese Revolution geschlagen worden. Aber das waren keine wissenschaftlichen Erklärungen der Revolution und sie konnten es auch nicht sein. Aber mit der sozialistischen Revolution ist das anders. Und das hat in letzter Instanz auch wiederum wirtschaftliche Gründe. So die Produktivkräfte waren vor dem Kapitalismus noch nicht so weit entwickelt. Es gab noch nicht so vielen potenziellen gesellschaftlichen Reichtum, als dass es möglich gewesen wäre, für alle Menschen ein gutes Leben im Überfluss sicherzustellen. Es waren letztendlich immer noch Mangelgesellschaften. Aber der Kapitalismus selbst hat zum ersten Mal in der Geschichte die Produktivkräfte so weit entwickelt, dass eine Gesellschaft, in der alle im Überfluss leben können, das heißt der Sozialismus, keine Utopie mehr ist. Und noch dazu wurde eben mit dem Kapitalismus die moderne Arbeiterklasse geschaffen. Und die moderne Arbeiterklasse ist wirklich ein ganz besonderes revolutionäres Subjekt. Anders als zum Beispiel Bauern, die nur ihr eigenes Land im Blick haben, hat die Arbeiterklasse kein eigenes Eigentum, das sie verteidigen muss. Stattdessen arbeitet sie tagtäglich kollektiv und erlebt tagtäglich so wirklich die gesamtgesellschaftlichen großen Zusammenhänge am eigenen Leib. Sie hat einen völlig anderen Outlook auf die Welt und ihre Methode des Kampfes aufgrund der Art und Weise, wie sie produziert und herstellt in der Gesellschaft, ist die kollektive Kampfmethode, der kollektive Streik. Und das stellt irgendwie ihre reale Macht in der Gesellschaft. Ihre Eigentumslosigkeit und Kollektivität, das macht die Macht der Arbeit, der modernen Arbeiterklasse aus. Und diese Bedingungen, die Produktivkraftentwicklung und die moderne Arbeiterklasse, legen erstmals in der Geschichte die Basis dafür, Klassen wieder auf höherer Ebene abzuschaffen, überhaupt abzuschaffen. Und deshalb ist es auch überhaupt nicht zufällig, dass der Marxismus als wissenschaftlicher Sozialismus, wie Marx und Engels das genannt haben, sich eben mit der Entstehung der Arbeiterklasse entwickelt hat. Aber diese Art der Gesellschaft, die wir aufbauen wollen, der Sozialismus, erfordert eben eine extrem bewusste Herangehensweise an die Gesellschaft. Der Sozialismus unterscheidet sich vom Kapitalismus, weil er eben eine bewusste Kontrolle und Administration des Produktionsprozesses durch die Arbeiterklasse selbst erfordert. Der Sozialismus kann nicht ohne die bewusste Intervention der Menschen funktionieren und ist deshalb auch qualitativ anders als bürgerliche Revolutionen. Weil man eben eine bewusste Bewegung der Arbeiterklasse braucht, um das durchzuführen. Der Sozialismus muss demokratisch sein oder er kann nicht sein. Also von Anfang an, in der Übergangsphase vom Kapitalismus zum Sozialismus, muss die Industrie, die Gesellschaft und der Staat in den Händen der Arbeiterklasse liegen. Und wir brauchen die höchstmögliche Beteiligung der Massen in der Administration. Wir wollen eine Planwirtschaft. Und Plan heißt ja schon an sich, dass man irgendwie eine Vorstellung davon hat, was man gerade tut. Oder man agiert nicht nach blinden Trieben oder so, sondern man plant die Gesellschaft. Und deshalb ist die Rolle vom Bewusstsein und von der Theorie für die sozialistische Revolution besonders wichtig. Wichtiger als bei allen bisherigen Revolutionen. Wir müssen wissenschaftlich verstehen, wie die Gesellschaft und die Wirtschaft funktionieren kann und jetzt funktioniert, um sie steuern zu können. Und wir müssen die historische Aufgabe der Machtübernahme bewusst angehen. Also die Kapitalisten bewusst und enteignen. Es reicht nicht, nur eine Regierung zu stürzen, wir müssen an die Wurzel der Macht rangehen. Das ist ein bewusster Akt. Das ist anders als die Bourgeoisie. Die ist an die Macht gekommen, weil sie de facto sowieso schon die Wirtschaft immer mehr kontrolliert hat und die Eigentümer der Produktionsmittel waren und ihre wirtschaftliche Macht anhäufen konnten. Aber die Arbeiterklasse, sie produziert zwar alles, aber sie muss sich diese Macht bewusst nehmen und den Kapitalisten entreißen. Und wie wichtig ist es, diese Revolution bewusst zu vollziehen, können wir eben auch in der russischen Revolution und in der Rolle der Bolschewiki und insbesondere von Lenin genau sehen. So die Februarrevolution ist ausgebrochen, während Lenin noch im Exil in der Schweiz war. Also er ist noch festgesessen und keiner hatte erwartet, dass die Revolution zu diesem Zeitpunkt ausbrechen würde. Also es waren im Grunde alle völlig überrascht davon, von diesem Zeitpunkt. Und sie brach ohne das Zutun der Bolschewiki oder anderer Parteien aus. Die haben nicht die Revolution auf die Tagesordnung gesetzt. Und wie ich ja eben vorher gezeigt habe, hat die Februarrevolution in nur wenigen Tagen das alte Regime völlig zerbrochen und die Macht lag sozusagen nach der Februarrevolution auf den Straßen. Aber das Problem war, die Arbeiterklasse war nicht bewusst und nicht organisiert genug, wie Lenin gesagt hat. Sie wusste nicht, dass sie die Macht hat. Und das hat dazu geführt, dass sie sich von ihren reformistischen Führungen um die Macht betrügen ließen. Sofort nach der Revolution haben die Bürgerlichen eine von niemandem gewählte provisorische Regierung der Kapitalisten und Großgrundbesitzer und der alten Herrschenden gebildet. Und die reformistischen Führer haben diese Regierung einfach anerkannt und haben sozusagen die Macht, die auf der Straße lag, auf einem Tablett diesen Kapitalisten in die Hand gegeben, dieser völlig reaktionären Regierung. Und wie oft haben wir schon genau dieselbe Tragödie oder eine sehr ähnliche Tragödie gesehen in der Geschichte? In den letzten Jahren so, die Macht liegt auf der Straße, aber die Arbeiterklasse hebt sie nicht auf und darum schnappt sie sich die alte herrschende Klasse wieder und kriegt die Situation wieder unter Kontrolle. Wir haben es im arabischen Frühling gesehen. Eine Regierung nach der anderen ist gefallen. Aber wir haben keinen Sozialismus, weil die Kapitalisten nicht entmachtet wurden. Wir haben es im Mai 68 in Frankreich gesehen, vor ein paar Jahren in der sudanesischen Revolution. Letztes Jahr in Sri Lanka. Immer und immer wieder. So diese Revolution muss bewusst zu Ende geführt werden. Und was wir in Russland nach dem Februar deshalb hatten, war eine Situation der Doppelmacht. Auf der einen Seite die Sowjets, die reale Macht in Wahrheit hatten, alles kontrolliert haben. Und auf der anderen Seite die provisorische Regierung, die das kapitalistische System retten wollte. Und die unbedingte Aufgabe bestand darin, den Massen bewusst zu machen, dass sie in Wirklichkeit schon die Gesellschaft selbst kontrollieren können und dass es unmittelbar möglich ist. Und dass dafür eben die alten Herrschenden enteignet werden müssen, um ihre Macht zu brechen. In Slogans ausgedrückt hieß es in der damaligen Situation klarzumachen, kein Vertrauen in die professorische Regierung, alle Macht den Sowjets. Und nur mit einem extrem bewussten Verständnis von den Prozessen, mit einer Klassenanalyse, mit dem Marxismus, hat man diese Situation auch in dieser Form durchschauen können. Und das sieht man wirklich. Also die Bolschewiki haben sich jahrzehntelang auf die Revolution vorbereitet. Das war eine Partei, die sich in der marxistischen Methode geschult und organisiert hat. Und wie wir auch gesehen haben, waren deshalb irgendwie im Februar nicht zufällig die Bolschewiki an den vorwärtstreibendsten Teilen. Aber in diesem entscheidenden Moment waren die führenden Köpfe der Partei in Russland nicht in der Lage, die volle Tragweite dieser Situation, dieser Revolution zu verstehen. So, sie hatten immer geglaubt, Russland ist zurückständig für den Sozialismus, deshalb haben wir eine bürgerliche Revolution. Sie haben sich wirklich ein Jahrzehnt lang, haben sie immer gesagt, unsere Verbündeten sind nur die armen Bauern, nicht die Bourgeoisie. Die Bourgeoisie ist Konterrevolution, aber in Situation des Februars, wo die Arbeiter und Soldaten die alte Macht gestürzt hatten und die provisorische Regierung so getan hat, als würde sie diese revolutionäre Errungenschaft irgendwie verteidigen, waren sie so, aber wir haben eine bürgerliche Revolution. Vielleicht ist doch die provisorische Regierung jetzt das, was wir unterstützen müssen. Und insbesondere, also in den ersten Wochen war diese Führung, die dort war, in Petrograd verwirrt. Dann sind Stalin und Kamenjew aus dem Exil, ich glaube aus Sibirien irgendwie gekommen. Und die haben den Kurs der Partei sogar noch weiter nach rechts gerückt. Die haben de facto eine Unterstützung der provisorischen Regierung ausgegeben. Genau, und haben das zur Parteilinie gemacht. Und ich meine, die besten Arbeiter Bolschewiki haben verstanden, instinktiv verstanden, dass diese provisorische Regierung ihr Feind war und wollten das irgendwie bekämpfen. Die Arbeiter im Wyborger Bezirk, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, waren so empört über die Linie der Partei, dass sie sogar gefordert haben, dass Stalin und Kamenjew aus der Partei ausgeschlossen werden. Aber sie konnten sich nicht durchsetzen und sie hatten irgendwie nicht das theoretische Rüstzeug und die Autorität, um das zur neuen Parteilinie zu machen. Das heißt, es waren da so viele ehrliche, viele gute Arbeiter-Bolschewiki, die instinktiv wussten, so irgendwas passt da nicht mit der Linie, aber keiner konnte es präzise auf den Punkt bringen. Und ich glaube, die einzigen Menschen, die in dieser Zeit einen vollen Blick auf die, einen allumfassende Perspektive auf diese Revolution hatten, waren Lenin und Trotzki. Sie befanden sich zum Ausbruch der Revolution an verschiedenen Enden der Welt im Exil, in der Schweiz und in den USA. Und trotzdem vertreten sie in den Artikeln, die sie unmittelbar nach dem Februarumsturz veröffentlichen, die genau gleiche Linie. Aber es gab einen großen Unterschied zwischen diesen Zweien. Lenin hat schon vor Jahren richtig erkannt, dass es für die Revolution eine revolutionäre Partei braucht. Ein Werkzeug, wo diese Ideen kanalisiert werden können. Also Ideen brauchen nicht nur, sind nicht im luftleeren Raum, er braucht irgendwie dieses Werkzeug. Es braucht die Partei. Und deshalb hat er über ein Jahrzehnt die Bolschewiki aufgebaut. Und erst als er im April aus dem Exil oder Ende März, Anfang April aus dem Exil in Petrograd angekommen ist, hat er es gerade aufgrund seiner Arbeit und seiner Autorität geschafft, in nur einem Monat in scharfen, zugespitzten Debatten die Bolschewiki für seine Perspektive zu gewinnen. Für die Revolution der Arbeiterklasse, gegen die Bürgerlichen und die Versöhnler, für den vollständigen Bruch mit den Kapitalisten. Und so konnte die Partei in den folgenden Monaten, wie gestern auch beschrieben worden ist, geduldig diese Perspektive verteidigen, die Massen hinter sich gewinnen, die immer mehr an der Realität erkannt haben, dass die provisorische Regierung und die Versöhnler kein einziges ihrer Probleme lösen. Und innerhalb von einem halben Jahr haben so die Bolschewiki von einer Minderheit in den Sowjets die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich gesammelt und im Oktoberumsturz die herrschende Klasse tatsächlich gestürzt. Trotzki hat später in mehreren Werken immer wieder die Frage aufgeworfen, ob die Oktoberrevolution auch ohne Lenin möglich gewesen wäre. Und er war der Ansicht, dass das nicht möglich gewesen wäre, dass die Revolution nicht siegen hätte können. Weil eine Revolution ist auch eine Zeitfrage. Die Partei, das waren gute Leute, die hätten dann schon irgendwann erkannt, dass das nicht ganz so passt. Aber hätten sie es rechtzeitig geschafft, hätten sie sich rechtzeitig umorientiert und diese Chance erkannt, das ist eher unwahrscheinlich. Und daran sieht man auch, wie entscheidend in so einer zugespitzten Situation die Rolle des Individuums sein kann, um die Geschichte zu formen. Aber was wichtig zu betonen ist, so Lenin war ein Genie, aber auch er war nicht irgendwie aus dem luftleeren Raum entstandenes Genie, sondern Trotzki hat die Rolle von Lenin und seine Entwicklung so beschrieben. Lenin war kein zufälliges Element der historischen Entwicklung, sondern Produkt der gesamten vergangenen russischen Geschichte. Er war tief in ihr verwurzelt. Gemeinsam mit den fortgeschrittenen Arbeitern hatte er während des vorangegangenen Vierteljahrhunderts ihren ganzen Kampf mitgemacht. Lenin stand der Partei nicht von außen gegenüber, sondern er war ihr vollendetster Ausdruck. Indem er sie erzog, erzog er sich an ihr. Und aus jener besonderen Bedeutung, die Lenins Ankunft erhalten hat, ergibt sich nur, dass Führer eben nicht zufällig erstehen, dass ihre Auslese und Erziehung Jahrzehnte erfordert, dass sie nicht willkürlich zu ersetzen sind. Und genau aus dieser jahrzehntelangen Vorbereitung, aus dieser tiefen und wichtigen Lehre der Bolschewiki und von Lenin, können wir heute auch Erfahrung und Wissen ziehen, das wir brauchen, um die kommende Revolution vorzubereiten. Wir haben heute die tiefste Krise des Kapitalismus, zumindest seit den 1930er Jahren. Überall sehen wir, wie die Bedingungen für die Revolution heranreifen. Und es ist deshalb kein Zufall, dass wir deshalb an diesem Wochenende so viele Leute hier in Biel sitzen haben, weil vor unseren Augen genau Revolutionäre geschmiedet werden. So, wir sind die Bolschewiki der kommenden Revolution und wir müssen uns mit der Theorie bewaffnen und die Geschichte studieren und alles tun, damit die kommende Revolution siegreich geführt werden kann. Danke. Dass wir deshalb an diesem Wochenende so viele Leute hier in Biel sitzen haben, weil vor unseren Augen genau Revolutionäre geschmiedet werden. So, wir sind die Bolschewiki der kommenden Revolution und wir müssen uns mit der Theorie bewaffnen und die Geschichte studieren und alles tun, damit die kommende Revolution siegreich geführt werden kann. Danke. Applaus